Der Blaufuchs. Philanthropie neu gedacht. Der Podcast für Profis und Menschen, die sich für die Welt der Charities interessieren. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung vom Blaufuchs. Heute haben wir ein ganz besonders interessantes Thema, einen ganz besonders interessanten Menschen, Herrn Blach, der Geschäftsführer vom Kloster Eberbach. Etwas älteren Semestern wird das Kloster Eberbach noch in einem cineastischen Zusammenhang in Erinnerung sein. Es war nämlich der Drehort für 80% der Innenaufnahmen des Filmes Der Name der Rose vom Regisseur Jean-Jacques Annaud in der Hauptrolle damals Sean Connery. Was so manchen Zuschauer und Zuhörer interessieren wird, ist, dass einer der Trailer von Game of Thrones ebenfalls hier gedreht wurde. Kloster Eberbach aber als eine reine Filmlocation zu sehen, wäre extrem zu kurz gesprungen. Kloster Eberbach hat eine lange, lange Geschichte, wurde einmal als Zisterzienser Kloster gegründet, ist für mich eines der Beispiele, wie die Finanzierung eines Baudenkmals aus einem Mix von öffentlichen Geldern, wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und Fundraising sicherstellt. Doch ohne weitere Vorrede möchte ich jetzt zu unserem Gast kommen und ihn herzlich willkommen heißen. Hallo, Herr Blach. Herzlich willkommen beim Blaufuchs. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass wir heute über Sie und über das Kloster Eberbach sprechen können, dem ich von Herzen verbunden bin, das ich schon seit langer Zeit kenne, früher als Besucher der
Rheingau Musikfestival, genau.
Als Gast des Rheingau Musikfestivals. Da war ich nämlich früher von Zeit zu Zeit verschiedene Male und später haben wir auch im beruflichen Kontext miteinander zu tun gehabt über einen gemeinsamen Bekannten, der uns zusammengeführt hat und so ans Herz gewachsen und es ist auch eine spannende Location. Aber vielleicht stellen Sie sich einfach kurz vor, Herr Blach, was Sie beim Kloster Eberbach machen und dann steigen wir ein.
Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich mitmachen darf und dass wir da natürlich als kleine gemeinnützige Stiftung im Rheingau auch die Chance haben, nochmal einen so erlauchten Kreis als Plattform erhalten zu dürfen. Ja, mein Name ist Martin Blach, darf seit 12 Jahren die gemeinnützige Stiftung Kloster Eberbach verantworten. Und wir sind hier im Rheingau, viele kennen es vermutlich vom wunderbaren Wein, das ist unter anderem auch das größte deutsche Weingut, das durch meinen Kollegen Dieter Greiner geführt wird. Und die Aufgabe der Stiftung ist es eben, dieses wunderbare Kulturensemble, das die Zisterzienser vor 900 Jahren geschaffen haben, möglichst ohne Steuergeld zu unterhalten und zu betreiben. Und das tun wir eben, indem wir ein kleines Hotel haben. Wir haben eine Gastronomie, wir haben große Veranstaltungsräumlichkeiten. Sie haben es eben erwähnt, wir sind Hauptspielstätte des Rheingau Musikfestivals, eines der bedeutendsten europäischen Musikfestivals. Und wir sind eben Veranstaltungslokation und Tagungsort, vor allem, sag ich mal, für die Frankfurter Banken, wenn die mal ein Offside machen wollen oder die Unternehmen der Rhein-Main-Region. Und das ist eben das Schöne, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. In dieser Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main haben wir eben 5,5 Millionen Menschen, die Kloster Eberbach hoffentlich alle einmal in ihrem Leben besuchen.
Das kann ich nur empfehlen. Vielleicht könnten Sie uns ein klein wenig über die Geschichte des Klosters erzählen. Wenn man heute durchs Kloster läuft, werden ja in relativ wenig Mönche begegnen, höchstens um Mitternacht. Spukt der eine oder andere vielleicht noch. Mönche sind jetzt nicht mehr da. Wie ist das so gelaufen? Wie ist das Kloster entstanden und wie hat sich das entwickelt?
Ja, im Mittelalter war eben der Zisterzienserorden ja quasi ein Riesenimperium, was der heilige Bernhard geschaffen hatte. Hier dieser Ort ist eine direkte Tochtergründung des heiligen Bernhard mit damals 12 Mönchen, kam er aus Frankreich, dem heutigen Frankreich, aus dem Burgund hierher, hat diesen Ort gegründet, hat auch direkt das Know-how zum Weinbau mitgebracht und dann über die Jahrhunderte, trotz aller Schicksalsschläge der Geschichte, wuchs eben das Kloster Eberbach zu diesem Imperium. Wir haben im Mittelalter den Weinmarkt bis nach Köln hinein bestimmt, bis nach Fulda natürlich. Und wie es halt kommen musste im Rahmen der Säkularisation, Reichsdeputationshauptschluss 1803 ist Eberbach säkularisiert worden. Alle Mönche wurden rausgeschmissen, mussten flüchten und dann fiel es eben damals an den Herzog von Nassau und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ans Land Hessen. Ich verkürze das jetzt sehr, aber vielleicht haben dann die Zuschauerinnen und Zuschauer auch Interesse, uns mal zu besuchen. Und dann wurde eben Ende der 90er Jahre die Stiftung gegründet, um eben dieses Gebäudeensemble dort zu erhalten. Das Weingut ist in eine GmbH überführt worden. Die sind quasi bei uns Mieter. Habe das Vergnügen, dort im Aufsichtsrat sitzen zu dürfen. Ein etwas kompliziertes Unternehmenskonstrukt, das wir haben als Stiftung. Aber es macht unglaublich viel Freude. Und das, glaube ich, teile ich ja mit vielen von Ihren Gästen heute, weil es wunderbar ist, für einen gemeinnützigen Zweck arbeiten zu dürfen. Das ist eine große innere Befriedigung bei aller Demut, für einen solchen Ort arbeiten zu dürfen.
Mir kam Kloster Eberbach schon vor langer, langer Zeit. Das war sogar noch vor der Zeit, als ich das Rheingau-Festival besucht habe, lief mir das über den Weg sozusagen, und zwar unter dem Namen, der Name der Rose. Und damals ja auch das Buch ein großer Erfolg und dann verfilmt von Anno mit unter anderem mit Sean Connery. Wie ist denn das Kloster Eberbach zum Drehort geworden? Denn inzwischen wurden noch viele andere Dinge dort gedreht.
Ja, absolut. Also Jacques Anno, so erzählt mir das immer mein Vorvorgänger, der liebe Günther Ringsdorf, ist durch ganz Europa und hat einfach keine passende Abtei gefunden. Und erzählt es immer wunderbar, dass irgendwie an einem Freitagnachmittag er gar keine Lust hatte mehr, an den Hörer zu gehen. Da klingelte das Telefon. Da war irgendein Verrückter dran, der gesagt hat, ich will da einen Film drehen. Und Gott sei Dank hat er noch gesagt, ja, also dann kommt mal direkt vorbei. Und so kam das, dass Jacques Anno sich direkt in diesen Ort verliebt hat. Und so kam es. Und bis heute profitieren wir davon, weil natürlich ist es mittlerweile cineastische Historie geworden, dieser Film, dass immer noch Menschen kommen und diesen Drehort sehen wollen. 80% der Innenaufnahmen sind hier gedreht worden. Also es ist wirklich für uns sehr, sehr bedeutend gewesen. Und natürlich ranken sich um die Drehaufnahmen immer wieder wunderbare Geschichten, wie Sean Connery hier in bitterer Kälte 1985, 86 vor der Kamera gestanden hat. Ja, und wir haben heute noch ein Making-of, was wir hier zeigen, wo ein paar Stimmen auch zu Worte kommen, zu zeigen, wie damals diese Dreharbeiten gelaufen sind. Aber Sie haben vollkommen recht, das hat natürlich dann einen Boom gegeben, dass ganz viele andere Produktionen noch nachgekommen sind, filmischer Art, Unterhaltungssendungen, jetzt neuere Serien, Game of Thrones, wurde ja auch ein Trailer gedreht. Also so, dass wenn man einmal auf diesem Karussell ist der Drehorte, hilft das natürlich unglaublich.
Hervorragend. Also ich muss auch sagen, es ist immer wieder schön, wenn man dort ist, man spürt diese tolle Atmosphäre und das passt einfach gut. Jetzt müssten wir aber mal sagen, wir kennen uns schon seit einiger Zeit, aber und ich kenne die Geschichte natürlich, aber vielleicht würden Sie uns einfach nochmal sagen, wie wird man denn Geschäftsführer von Kloster Eberbach?
Ja. Ja, das ist wie bei ganz vielen Dingen im Leben. Es ist einfach ganz, ganz viel Glück. hat vielleicht auch mit Talenten zu tun. In meinem Fall jetzt, ich bin von der Ausbildung her katholischer Diplom-Theologe, passt also auch Faust auf Auge und hat ein Stück, eine Vorstellung, was hier mal über Jahrhunderte geglaubt, gelebt, gedacht wurde. Habe aber parallel zum Studium noch öffentliche Kommunikation und Medien studiert und habe noch einen kleinen BWL-Draufsatz über die Industrie- und Handelskammer gemacht, sodass ich auch einigermaßen mit Zahlen umgehen kann. Und das ist halt eine Kombination hier an diesem Ort, die hilfreich ist, weil man natürlich einerseits mit Bau zu tun hat, mit Gastronomie, mit Hotellerie, mit Kundenkontakt etc., so dass es einfach ein ganz bunter Strauß ist an Themen. So, und damals war die Stelle frei und ich habe mich dem Aufsichtsrat, dem Kuratorium dort vorgestellt, mit meinem Weg eine Restrukturierung für diese Stiftung. Und die haben irgendwie gesagt, das würde passen. Und das sind immer Verträge, die 5, 6 Jahre laufen. Und bin jetzt im dritten Vertrag. Also offenbar genieße ich noch das Vertrauen dieses Aufsichtsgremiums. Und ja, es macht unglaublich viel Freude. Aber nochmal zum Ausgang der Frage, wie wird man so etwas? Ich glaube, das hat immer mit sehr viel Glück zu tun und häufig natürlich auch zu richtigen Zeitpunkten an der richtigen Stelle zu sein.
Ja. Ja, ich habe ja, hatte mal das Vergnügen, mit Ihren Aufsichtsgremien auch zu tun zu haben. Das ist hochmögend besetzt, inklusive Ministern aus der Landesregierung und so weiter. Da stellt man sich schon die Frage, wie wichtig sind eigentlich, ja, ich scheue mich jetzt, Vips zu sagen, aber Menschen, die Dinge bewegen können und die vielleicht auch mit ihrem Namen oder ihrer Funktion Dinge bewegen können, für Kloster Eberbach.
Ich glaube, sie sind häufig einfach der Schlüssel zu den Dingen und die Türöffner. Ich glaube, es wäre jetzt naiv zu sagen, wir wollen mit diesem WIP nichts und wir wollen nicht diese Türöffner haben, aber ich glaube, das teile ich ja auch mit Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn man das Glück hat, für eine solche wunderbare Anlage zu arbeiten, dann trifft das natürlich immer auf Emotionen. Also werde immer darauf angesprochen, Mensch, Sie haben ja den schönsten Arbeitsplatz Europas, was stimmt. Neben Papst würde man jetzt vermutlich sagen. Auch mit dem Wein in einer wunderbaren Region wie dem Rheingau. Also das heißt, wir schüren natürlich auch Emotionen und Begeisterung. Sie haben das Rheingau Musikfestival erwähnt. Da haben wir natürlich das Glück, dass jeder Promi der Region, jeder Unternehmenslenker einmal im Jahr mindestens hier ist. Und die oder derjenige hat halt immer das Problem, dass er ab und zu mich noch am Rockzipfel hat. Die einen sind sicherlich etwas genervt von meinen Bitten, doch für die eine oder andere Sache zu helfen. Hin und wieder habe ich den Eindruck, sie tun es eigentlich ganz gerne. Und dann gibt's klar die beiden VIPs, die einen, die sagen, ja, sie wollen auch genannt werden, und die anderen, die das im Hintergrund machen, die einfach gar nicht genannt werden sollen. Beides ist für uns natürlich völlig okay, aber auch das kennen Sie natürlich alle gemeinsam viel besser als ich, auf welches Klientel man bei Spenderinnen und Spendern trifft.
Das führt natürlich zu der Frage, wie finanziert sich das Kloster insgesamt und was bedeutet Fundraising für Sie?
Also es ist eine total spannende Finanzierung, die wir hier haben. Es ist, wir haben wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Das ist zum Beispiel dieses ganze Eventmanagement. Das heißt, Sie können bei uns Hochzeit feiern, Geburtstag feiern, Trauer feiern. Wir hatten auch alles schon. Also das gesamte, den ganzen Lebenszyklus kann man bei uns quasi als Event begehen. Wir haben Touristiker, die hier Events machen. Wir haben, wie gesagt, ein Hotel, eine Gastronomie. Da sind wir voll steuerpflichtig, aber die Erträge aus diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb fallen eben in der gemeinnützigen Stiftung zu, um den Erhalt und den Betrieb zu zahlen. In Zeiten von Corona ist das natürlich eine besondere Herausforderung. Wir hatten das Hotel zu schließen, ja. Wir hatten das Museum zu schließen, wo wir Eintrittsgelder auch verlangen. Das ist übrigens auch Teil des Zweckbetriebes. Mhm. Aber trotzdem sehen Sie, es ist immer ein Vabon-Spiel und da hilft es natürlich, dass wir eine öffentlich-rechtliche Stiftung sind. Sie haben es vorhin erwähnt, in den Aufsichtsgremien sitzen Minister und Staatssekretäre unter anderem, sodass man natürlich jetzt auch in einer solch schwierigen Situation wie während Corona wir auch, wenn wir politischen Einfluss geltend machen, glaube ich, am Ende nicht hinten rumfallen. Wir haben die letzten Jahre, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ordentlich gewirtschaftet. Wir haben hier ein tolles, dynamisches Team. Ich kann da nur meinen Hut vorziehen. Aber sodass wir eigentlich sehr zuversichtlich sind, diese Herausforderung Corona zu stemmen. Und da will ich mir noch einen Satz auch leisten. Ich glaube immer, dass die Vorväter, die hier Verantwortung getragen haben, über sowas wie Corona milde gelächelt hätten, weil diese Jungs haben eben 20, 30 Jahre neu anfangen müssen, weil ein Krieg, Krankheit, irgendwas über sie hereinbrach. Ja. So, wir mussten jetzt mal 6, 8 Wochen auf der Couch bleiben. Will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich glaube, es ist gut und das ist das Schöne, wenn man demütig 900 Jahre Geschichte verantworten darf, dass das doch einiges zurechtrückt. Und letzter Satz, der sei mir auch noch gegönnt, ist natürlich auch die Frage, das ist eine gesellschaftliche Frage, wenn ein Unternehmen eben nicht mal 2 Monate übersteht, weniger Autos zu verkaufen oder weniger Produkte zu verkaufen und das nicht durchhält, ist halt die Frage, war das vorher so gesund?
Ja, dann hat man ein grundsätzliches Problem, ja. Ich habe ja normalerweise eher mit Tieren oder mit armen Menschen oder kranken Menschen zu tun, als ich nenne es mal Schutzbefohlene, im Englischen heißt Beneficiaries. Wir haben nicht so das richtige Wort dazu, deswegen wähle ich den Ausdruck, den ich gelernt habe, als ich bei der Christoph-Blind-Mission war. Sie haben es mit einem Denkmal zu tun, mit dem Baudenkmal. Und ich meine, wir sind jetzt nicht in England, wo es den National Trust gibt, der großzügigst unterstützt wird von vielen, vielen Stellen. Wie funktioniert das, dass sie quasi ein Baudenkmal letztendlich irgendwie vermarkten oder so emotionalisieren, dass die Menschen sagen, hey, das ist etwas, das muss ich unterstützen.
Ich glaube, das habe ich ja eben schon angedeutet und Sie haben es ja selbst geschildert, mit dem Rheingau Musikfestival zum Beispiel, dass wir einfach versuchen, diese Emotionen hier zu schüren. Wir haben eine wunderbare Spendenkampagne, Denkmal Ewigkeit nennt sich das. Mhm. Da haben wir eine wunderbare Online-Kampagne vor 3, 4 Jahren gemacht im Kreuzgang, wo wir Steine, Patenschaften quasi verkauft haben und dort eben gegen Spendenquittung Menschen Gravuren in diese Steine machen konnten. Es waren herzzerreißende Szenen, dass da wirklich Großeltern ihren Enkel diese Steine geschenkt haben und dann eben gesagt haben, klar, wenn ich in 20 Jahren nicht mehr da bin, dann ihr Enkel, wenn ihr über diesen Stein lauft, dann denkt ihr bitte an Oma und Opa. Ja? Dass wir also versuchen, unseren Steinen eine Stimme zu geben. Und das sage ich ganz häufig bei Veranstaltungen in der Basilika, wenn man diese Steine anschaut und wenn die sprechen könnten, wenn die erzählen könnten, wie viele von tausenden Menschen, unseren Vorvätern über die Jahrhunderte sie erlebt haben, was sie an Krisen, Kriegen erlebt haben, dann ist das schon unglaublich spannend. Da ist natürlich auch klar, dass wir noch nie in einer Generation gelebt haben, der es so gut ging wie uns, jetzt in diesen 75 Jahre Frieden, ist natürlich ein Geschenk Gottes. Ich habe das häufig jetzt auch bei Corona gedacht. Man kann eigentlich dem lieben Gott nur die Füße küssen, dass wir in diesem wunderbaren Land leben dürfen. Und will aber, um die Frage zu beantworten, sein, dass es natürlich darum geht, diese Emotionen, und da hilft natürlich auch der Wein und der Lebensgenuss, zu übertragen hin zu dem Gedanken der Ewigkeit. Und ich glaube, was total faszinierend ist, ist, dass sich viel, viel mehr Menschen Gedanken machen über den Sinn und auch den letzten Weg, weil das wissen wir ja auch. Wer ist denn Spenderin und Spender? Ja. Ich würde ganz kühn behaupten, es fängt vielleicht so bei Ü60 an. Ne? Und da ist man schon etwas näher an diesen Gedanken, was bleibt eigentlich von mir? Und glaube, dass wir da ein Angebot haben zu sagen, wir haben zumindest ein Ort, an dem ihr euch verewigen könnt, wo wir euch garantieren. Das ist gerade beim Erbschaftsfundraising unglaublich wichtig zu sagen, dass wir eben bleiben. Sorry für die lange Antwort jetzt, weil mir ein Gedanke noch sehr wichtig ist bei dem Erbschaftsfundraising, dass es natürlich auch unglaublich viele Menschen gibt, die keinen Nachwuchs haben, die aber dann sagen, Mensch, diese Steine, da lohnt es sich. Und unabhängig davon, dass sie noch andere Stiftungen, sagen wir mal, mit lebenden Problemfällen unterstützen, ja. Das ist wunderbar. Aber wir sind ein Teil für ihre Lebensstory und dann eben Denkmal-Ewigkeit.
Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und auch meines Erachtens eine tolle Idee. Als ich das letzte Mal bei Ihnen war, ich glaube, es war das letzte Mal, haben Sie gerade eine Leihgabe aus Oxford bekommen. Das war so ein Buch, was mich extrem fasziniert hat. Können Sie uns darüber vielleicht kurz was erzählen? Weil es hat mich wirklich sehr, sehr bewegt.
Ja, also wir haben, in der Tat ist das richtig, wir hatten eine unglaubliche, wunderbare Bibliothek hier in Kloster Eberbach. Die ist, wir sind ja von allen mal überfallen worden im Lauf der Geschichte. Unter anderem waren die Schweden mal hier, haben sehr, sehr viel Wein gesoffen. Heute lieben wir natürlich die Schweden, aber sie haben unter anderem auch unsere Bibliothek geraubt und haben die über alle Winde verstreut. Und es gibt noch ein paar Exemplare, die wir eben in Oxford hatten. Und da gab es mal den Wunsch, dass wir ein paar Exemplare hier gezeigt haben. Und das ist natürlich auch, wenn wir bei Emotionen sind, das zu zeigen, wie eben Menschen auch mit so Kulturgütern umgegangen sind früher. Und dass wir jetzt in einem friedlichen Europa leben dürfen. Das ist faszinierend, gibt mir natürlich auch immer die Chance, auf die europäische Geschichte des Hauses Eberbach verweisen zu können. Und in der Griechenland-Krise habe ich immer gesagt, komm, lasst uns lieber noch ein paar Milliarden nach Griechenland schicken. Es ist alles billiger, als dass wir Krieg miteinander führen. Deswegen bin ich auch hoher Anhänger des Euro, weil ich sage, es ist eben nicht nur eine wirtschaftliche Währung, sondern es ist auch eine Friedenswährung. Und wer das nicht versteht, der muss nach Kloster Eberbach kommen und sich dieses Mahnmal europäischer Geschichte anschauen. Da nämlich noch ein Punkt. Wir machen auch ein Programm, Eberbach macht Schule. Ich habe irgendwann festgestellt, nicht jeder Schüler, nicht jede Schülerin der Region einmal in seinem Schülerleben herkommen muss. Da sind wir jetzt dran, weil wir sagen, das ist Geschichte at its best. Und hier eine Geschichtsstunde zu machen, ist, glaube ich, viel, viel, viel mehr wert als im trockenen Klassenzimmer. Also, sodass Sie auch da sehen, das ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die wir als gemeinnützige Stiftung hier sehen.
Das war der Grund, warum ich auch an das Kloster Eberbach gedacht habe bei dem Blaufuchs und an Sie, Herr Plach, insbesondere, weil ich weiß, dass Sie den Gedanken, den Spirit sozusagen von Kloster Eberbach einfach gut rüberbringen. Für mich ist es jedes Mal eine Freude, da zu sein. Und ich kann das allen Zuhörern und Zuschauern nur empfehlen, wenn sie mal in der Nähe sind, wenn sie im schönen Rheingau sind, einfach einen Abstecher nach hier zu machen und sich einfach mal zu informieren, wie das so ist mit Kloster Eberbach. Es tut mir selbst immer leid, dass wir eben nicht ganz so aktive Denkmalschützer sind wie die Briten, wo sich wirklich große und breite Bevölkerungsschichten mit dem Thema beschäftigen und da unterstützen. Das sind Dinge, unsere Kultur, auch unsere Baukultur sind Dinge, die ebenfalls notwendig sind für die, ja, wer seine Geschichte nicht kennt und wer seine Geschichte missachtet, der kann nicht in die Zukunft gehen, richtig. Absolut. Zumindest bin ich so der Meinung. Und deswegen sind Sie absolut unterstützenswürdig. Und ich finde, das ist ein super gutes Beispiel dafür, wie Fundraising ja im weiteren Sinne einfach auch durchgeführt wird und wie Sie das Menschen in der Kombination von wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und aber auch wirklich Spenden und Großspenden natürlich auch in Erbschaften. Herr Plach, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich lade, wie gesagt, alle Zuhörer und Zuschauer nochmal ein, hier vorbeizuschauen, sich das zu betrachten, die Zeit hier zu genießen oder vielleicht auch zu einem schönen Festival oder einer schönen Veranstaltung zu kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Herzlichen Dank und bis bald.
Bis bald, Ade. Alles Gute und herzlich willkommen im Kloster.
Dankeschön, tschüss. Das war's für heute beim Blaufuchs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder bei uns rein. Den Blaufuchs gibt es als Podcast und YouTube-Kanal. Ja, vielen herzlichen Dank. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wie immer, euer Blaufuchs.